Vielleicht habt ihr es zu Hause schon gelesen im Losungsbuch. Diese neue Woche ist überschrieben mit einem Wort aus dem Propheten Micha. Und ich möchte dieses Wort im Zusammenhang mit dem ganzen Text aus Micha 6, die Verse 1 bis 8 lesen. Wir werden es am Schluss dann, Vers 8, dieses Wort hören, was als Wochenspruch über diese Woche steht. Es ist ein Aufruf des Propheten: Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, wie der Herr rechten will. Und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Wittern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Am Anfang etwas undeutlich, vielleicht auch nicht ganz so verständlich. Und dann am Ende diese klare Aussage. Der Prophet Micha hat von Gott den Auftrag bekommen, Gottes Willen ganz eindeutig, klar und deutlich auch dem Volk bekannt zu machen. Das ist meistens so bei den Propheten. Die bekommen diesen inneren Auftrag, nun sprich und sag das vor dem Volk. Und dann steht man so ganz allein mitten in dem Volk und redet von Gott das, was einem auf dem Herzen liegt. Und so spricht Micha hier erst einmal über die unmöglichen Umstände und Verhältnisse, auch in den menschlichen Beziehungen des Volkes Israel. Er klagt die Verantwortlichen im Volk an, Israel in das gegenwärtige Schicksal hineingeführt zu haben. Denn das Kernproblem in diesem Volk und Land ist Ungehorsam und Ungerechtigkeit. Das zieht natürlich das Gericht Gottes nach sich. Wenn wir es mitgehört haben, so in einer Form einer richtigen Gerichtsverhandlung, bringt das Micha nun seinem Volk bei. Und dazu ruft Gott auch noch, die Berge und Hügel mit auf zu hören. Für uns unverständlich. Aber das sind die ewig treuen Zeugen, die immer dabei sind, die all das miterleben, die das auch registrieren, wie Gott zu seinem Volk steht und was der Mensch auch Gott gegenüber tut. Seine Schöpfung sieht, was wir, die Geschöpfe Gottes, auch tun. Und es werden dann eine ganze Menge Heilstatsachen Gottes aufgezählt und nur ein Teil, ein kleines Stück aus dem großen Mosaik, was Gott dem Volk alles getan hat. Und es werden dann entgegengesetzt auch die schändlichen Taten des Volkes. Micha zeigt die falsche Opferbereitschaft auf, damit sich das ungehorsame Volk gegenüber Gott dann auch freikaufen wollte. Ja, wir opfern, wir tun dies und das und da müsste doch Gott gnädig sein. Und genau hier müssen wir uns in dieser Reihe der Angeklagten mit einordnen. Ich denke, es passt auch in unsere Zeit, es passt auch in unser Leben hinein, in dieses Rechten von Gott mit seinem Volk. Und wir zählen uns zu dem Volk Gottes. Und ich denke, wir müssen uns mit in diese Reihe der Angeklagten einordnen, weil auch wir heute häufig Gottes klaren Auftrag an ihm vorbeileben, gar nicht so richtig verstehen und auch nicht nach dem Auftrag Gottes handeln. Obwohl wir meinen, die Welt selber in den Griff zu bekommen und dann auch manches tun, was wir vielleicht Gott dann sagen, das ist doch besser, als was du vorhattest. Mit einer Frage zum echten Nachdenken fordert Gott hier sein Volk nun auch auf, Antwort zu geben. Im Vers 3, es kommt von Gott diese Frage, was habe ich dir getan, mein Volk? Womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Können wir die Frage auch an uns direkt so verstehen? Was habe ich dir denn getan? Womit habe ich dich beschwert? Sag's mir doch. Womit habe ich denn dich überhaupt beleidigt, dass du jetzt so viel Abstand von mir nimmst? Dass du gar nicht mehr wagst, in meine Nähe zu kommen? Oder auch diese Frage, die ja sehr oft auch bei uns aufkommt, die stellt Gott, habe ich etwa zu Schweres von dir gefordert? Oder etwa nicht gehalten, was ich immer versprochen habe? Gott redet hier nicht mit hartem Gesetz, obwohl er das könnte, sondern man spürt so ein wenig gekränkte Liebe. Ich habe doch alles gegeben. Ich habe dich ausgeführt, ich habe so viele gute Taten für dich vollbracht. Aber wie reagierst du? Ich denke, das können wir oder kennen wir auch und können das auch mitfühlen. So wie es Gott ging. Er sieht das Volk, er sieht es in seiner Ungerechtigkeit und seinem Ungehorsam und hat auch alles gegeben, damit es gut leben kann. Durch seine Macht und Gnade hat er es herausgeführt aus der Sklaverei, dieses ungehorsame Volk sogar befreit, neue Gnade geschenkt und Barmherzigkeit. Er hat es die ganze Zeit vor Feinden bewahrt, durch die Wüste geführt und auch sicher in ein verheißenes Land hineingebracht. Micha fasst das hier zusammen, mein Volk, denkt doch daran, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Manchmal muss so ein Seitenwink auch bei uns kommen. Denkt doch daran, was der Herr dir alles Gutes getan hat. Und die angemessene Antwort darauf wäre ganz klar und deutlich Dankbarkeit. Dankbarkeit, Vertrauen und neuen Gehorsam. Herr, du hast alles Gute getan. Du hast mir alles gegeben, was ich brauche. Aber wie habe ich es angewendet? Ich möchte neues Vertrauen haben. Ich möchte dir neu gehorsam sein. Das wäre die angemessenste Antwort gewesen, auch hier vom Volk Gottes. Und ich sage es noch einmal, es wird nur ein kleiner Ausschnitt von dem aufgezählt, was Gott eigentlich für das Volk immer wieder getan hat. Doch was sagt dieses Volk? Plötzlich erhebt sich so ein frischer Protest. Womit soll ich dir denn nahen, Herr? Womit soll ich mich denn beugen vor dir, dem hohen Gott? Und dann folgen 4 Gegenfragen an den Propheten, und die das eigentlich das bisherige eigene Tun auch noch rechtfertigen soll. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen? Haben wir doch schon genug gemacht, immer wieder neu. Wird der Herr gefallen haben an den Widdern, die ich immer wieder geopfert habe? Oder soll ich meinen Erstgeborenen noch für meine Unschuld und meine Übertretungen dem Herrn geben? Ich denke, diese freche Art von Gegenfragen, die kennen wir auch. Und auch heute gibt es so manche Dinge, die wir entgegensetzen. Herr, ich habe doch dies und jenes getan. Ich habe doch immer wieder versucht, auch auf dieser Schiene entlang zu gehen. Trotzdem hast du mir dieses Übel bereitet und so weiter. Und wir begreifen den Ernst der Sache, wollen es aber nicht einsehen, dass dieser gnädige Gott wirklich in seiner Liebe uns immer weiter trägt, immer weiter führt. Und dass er in seiner Liebe auch nicht so hart ist, wie wir es oft sehen. Und deshalb übertreiben wir seine Anforderungen an uns, um uns zu rechtfertigen. Wir machen das zum Spott, was Gott von uns verlangt. Wie beantwortet Gott aber diese Fragen? Ganz anders als erwartet. Und das kommt ja dann in dem Vers 8 dann ganz deutlich zum Tragen. Aber es geht hier nicht um einzelne Opfer. Gott erwartet ein ganz bestimmtes Gesamtverhalten von uns. Das Gesamtverhalten des Menschen. Würden wir heute sagen, ja, was geht uns das alles an? Das war damals mit dem Volk Israel schon klar. Und das war ja auch ungehorsam und da muss Gott mal deutlich reden. Und heute, der moderne Mensch, der fragt doch gar nicht mehr danach, was gut und böse ist. Wir leben einfach so hinein in diese Welt. Der moderne Mensch entscheidet alles allein, ohne Gott. Und das war nicht nur damals in den kommunistischen Zeiten, auch heute wieder. Immer wieder wird allein entschieden. Wir haben einen Plan und so geht's vorwärts. Und wo findet der moderne Mensch seine Orientierungsmaßstäbe? Es gibt da eine Menge Leute, die immer etwas Neues an Ideen und auch Programmen dann haben und auch meinen, das ist gut. Das sind die vielen philosophischen Ideen oder auch immer wieder neue Parteiprogramme. Wunderbar, was sie alles so planen und vorhaben. Und im Vorhinein ist alles schon klar, dass man das niemals ausführen kann. Aber man haut es mal so herein in die Menschen. Und was wird uns da bloß alles eingehämmert? Welche Botschaft wird uns vermittelt? Was hören wir gern? Es geht ja nicht mehr darum, dass irgendetwas gesagt wird, was man tun soll, sondern was hören wir gern? Was will der Mensch hören? Und das wird dann gesagt. Oft versuchen es nicht nur die Anhänger verschiedener Religionen, Weltreligionen, sondern tatsächlich auch Christen, Gott durch viele gute Werke gerecht zu werden oder zu gefallen. Was davon entspricht denn heute diesen vielen tausend hier erwähnten Opfern? Da wird von vielen Opfern gesprochen, die wir Gott gebracht haben. Ja. Aber was entspricht heute diesen Opfern? Statt sich selbst als Opfer anzubieten, um dieses durch Sünde zerstörte Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung zu bringen, bringen wir irgendwas anderes an. Herr, ich habe doch dies und jenes für dich. Hier habe ich was übrig, das gebe ich dir. Und dann wird es zu einem ganz bestimmten Brandopfer. Da müsste Gott doch zufrieden sein. Aber diese Brandopfer konnten ja auch nur die liefern oder leisten, die schon in einem guten Verhältnis mit Gott standen. Als ein Zeichen echter Hingabe. Und daran merken wir, dass dieses Volk gar nicht verstanden hat, was Gott will. Sie haben nicht mal verstanden, dass sie selber abseits stehen, weit weg. Dass sie immer noch in diesem Selbstbetrug leben. Ich habe hier so einen Stempel, ich bin Christ, ich gehöre dazu. Alles andere ist unwichtig. Aber ich könnte wieder meine Stärkung gebrauchen. So eine Erbauung, so eine geistliche Erneuerung. Gottes Gnade muss doch heute für mich da sein. So denken viele auch heute. Und man könnte Gott doch durch ein paar Opferleistungen auch wieder besänftigen, seinen Zorn besänftigen. Vielleicht sogar durch ein Menschenopfer. Merkt ihr, wie weit dieses Volk hier geht? Ich gebe einen anderen dran, auch vielleicht auch aus meinem Familienbereich. Ich gebe einen anderen dran, aber hilf mir weiter. Was lassen wir uns da alles einfallen, um irgendwie auch aus einer unglücklichen Lebenskrise wieder herauszukommen? Herr, ich mache dies und das, aber hilf mir hier raus. Und der Prophet meint hier ganz eindeutig, du brauchst gar nicht so nachzufragen und Gott zu bitten um Hilfe, sondern es ist dir doch schon gesagt, was recht ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Wir haben es doch gar nicht nötig, lange rumzurätseln, woran Gott gefallen hätte. Wir wissen das. Mindestens seit diesem Bundesschluss am Sinai, damals, nachdem das Volk angekommen war im Land, steht fest, was Gott durch Mose gesagt hat. 5. Mose 10, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, in allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und den Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen und ganzer Seele. Das war bekannt. Und das Größte ist ja noch, man hat es sich als Tradition gemacht, diese Sätze als Schema Israel täglich zu beten und nicht nur einmal. Mindestens zweimal morgens und abends wurde das gebetet und aufgesagt. Man wusste, was gut und recht ist. Micha verkündet also nichts Neues. Er erinnert Israel nur an seine Verbindung und mehr noch nicht nur als Gottesvolk. Wir sind doch in dem Bund zwischen Gott und uns, ist ein Bündnis entstanden und wir haben auch eine Verpflichtung. Und dabei ist hier die Anredeform Mensch ganz wichtig. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut und böse ist. Im Hebräischen heißt das Adam, aus der Erde geformt, Erdling. Wer bist du schon? Ein Geschöpf von mir, von dem höchsten aller Herren, geschaffen in diese Welt hineingestellt. Ein Erdling, ein Mensch. Das betont diesen großen Unterschied zwischen Gott und uns als Geschöpf, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen einem Volk und Gott. Was der Herr von dir fordert. Das heißt, was er bei dir sucht, was Gott sucht und was er finden will. Diese Ausdrucksform deutet auf eine andauernde Erwartungshaltung. Nicht nur einmal, heute habe ich es gesehen, heute hat er für mich dies und jenes getan, heute hat er mal gebetet, heute hat er mal die Bibel gelesen. Nein, es ist eine andauernde Erwartungshaltung von Gott, so wie ich lebe in Liebe. Eine Erwartungshaltung von Gott dahin, dass es keine einmalige sogenannte gute Tat, sondern eben ständig. Etwas, was ich nicht abhaken kann, jeden Tag neu, sondern ständig in dieser Hingabe zu Gott auch lebe. Auf Gott hören, sein Wort beachten und tun. Gott will uns, dich und mich, und nicht irgendwelche Sachen, die wir ihm dann vielleicht auch zukommen lassen. Und so folgt dieser Anrede, Mensch, dann auch eine dreigliedrige Forderung. Eine Forderung, die sich auf die bekannten 10 Gebote dann auch bezieht, auf die Worte Gottes, die Gott dem Volk gegeben hat, weil er es liebte. Weil er wollte, dass es eine Richtschnur gibt, wonach sie sich ausrichten können und dann auch in ihrem Leben halten können. 3 Dinge. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Du hast einmal das Gotteswort halten, ich gehe dann auf die einzelnen Dinge noch ein, aber im Groben schon mal gesagt, wenn ich ein Wort bekomme, dann halte ich das auch in meinem Leben ein. Oder Liebe üben. Also das heißt, ich muss tränen, immer wieder neu. Und dann demütig sein vor dem Gott. Nicht sagen, ja, ich weiß alles und jetzt kann ich neben dir auch in dieser Welt regieren. Sondern ich bin unter diesem Gott und höre immer wieder neu auf ihn. Betrachten wir einmal diese drei Ausdrücke, und zwar so, als sich gegenseitig ergänzend. Man kann nicht eins rausnehmen. Das erste, Gotteswort halten. Das ist das Erste, was Gott von uns Menschen fordert, Recht bzw. Gerechtigkeit tun. Und das heißt, Gottes Wort im Herzen als eine Richtschnur, als Orientierungshilfe und auch Vorgabe wirklich auch festhalten und dann natürlich anwenden. Wenn wir unsere Kinder in die Schule schicken, dann auch mit dieser Voraussetzung, dass sie das, was sie dort lernen, dann auch behalten und irgendwann einmal anwenden. Haben wir doch selbst so gemacht, oder? Aber ist es nicht so, wenn wir auch unter Gottes Wort gehen, dass wir dann hören wollen, was wir im Leben anwenden können und durchaus dann auch in einer Richtung uns führt, dass wir zum Ziel kommen? Gottes Wort halten heißt, es als den einzigen Maßstab auch betrachten, an dem alles andere gemessen wird, was in meinem Umfeld dann geschieht. Nicht am Maßstab eines einzelnen Menschen. Oh, der hat wieder was Tolles gesagt. Und da muss ich wieder hin zu dem. Der kann mir Richtschnur sein. Nein, Gottes Wort ist die Richtschnur. Und Menschen werden benutzt, um es auszusprechen, weiterzugeben. Und davon spricht auch Jesus in der Bergpredigt. Recht üben, Gerechtigkeit tun, ist Gottes Wort halten und ausleben. Gott erwartet von uns, dass wir auch gerecht mit anderen umgehen. So wie er gerecht ist mit uns, sollen wir auch mit anderen dann umgehen, besonders auch mit den Schwachen um uns herum. Den Schwachen in der Gesellschaft. Und da kommt hier etwas dazu, was ja Micha auch betont hat, wie es im Volk zugeht. Es gab Ausbeutung, gab Rechtsbeugung, Betrug, alles das erregt Gott im Zorn. Und das war dem Volk bekannt. Auch uns ist das bekannt. Und wir kennen es um uns herum. Und wie oft werden wir damit hineingezogen? Der Prophet macht hier deutlich, dass gerade dieses Volk Israel den Forderungen Gottes gegenüber nicht recht gehandelt hat. Es hat es missachtet. Auch wir sollten an dieser Stelle richtig hinhören. Wann haben wir Gottes Wort so gehört, dass es uns aufregte, vielleicht auch anregte, haben es dann beiseite geschoben, missachtet. Und was wird nun als Zweites gefordert? Liebe üben. Hängt so zwischendrin. Erst auf Gottes Wort hören, dann Liebe üben. Ich freue mich, dass hier steht, Liebe üben. Nicht nur einfach den Begriff lieben. Das ist viel zu allgemein. Die Güte haben zu lieben, wird es in anderen Übersetzungen auch geschrieben. Das hebräische Wort für Güte, das lässt sich ganz schwer übersetzen. Und wenn man da eine Konkordanz und mit vielen anderen Übersetzungen hernimmt und versucht, dieses Wort zu gliedern, es gibt so viele Bedeutungen dafür. Es beschreibt diese beständige, gleichbleibende Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und die hat also kein Mensch. Diese gleichbleibende, beständige Liebe Gottes, die heißt es zu üben, denn die hat kein Mensch. Und diese Güte und Liebe soll auch Israel, doch wir, in dieser treuen Nachfolge und im treuen Bleiben unter Gott immer wieder neu einüben. Das kann man eigentlich nur, wenn man selbst Liebe erfährt und die erfährt man durch Gott. Er ist immer für uns da. Er ist der Gnädige, Barmherzige. Er ist nicht dieser Zornige, der nun sagt, so, nun musst du das und das tun, sondern wieder gnädig und barmherzig, auch in seinen Zorn. Können wir nie begreifen. Aber das ist die Liebe Gottes. Und sie sollen wir widerspiegeln im Umgang miteinander. Das bedeutet wirklich harte Übung. Also ständiges Training. Man muss dabei bleiben. Das ist genauso, wenn Clemens blödes Spielen lernt. Ne? Immer üben. Immer. Man muss dabei bleiben. Liebe üben. Dabei bleiben. Und ganzen Einsatz zeigen. Aber lasst uns dazu die dritte Forderung nicht mehr überhören, denn das gehört mit hinein. Ich sagte schon, man kann es nicht auseinandernehmen. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Vielleicht gelingt es uns immer wieder auch hier im Gottesdienst am Morgen und dann kann man sagen, du bist der Herr, du bist der Heilige, der Erhaben, der Hohe. Aber im Alltag, da ist Gott irgendwo. Ja, er ist da und ich freue mich. Aber dass ich demütig darunter bleibe und all das auch akzeptiere, was mir geschieht, schaut euch selbst an. Demütig sein heißt achtsam, aufmerksam, bereitwillig mitgehen. Leben mit Gott. Auch dieses Wort Demut, das hat man ja auch schon, wer weiß wie, misshandelt und andere Dinge gesagt. Demut, immer drunter bleiben, ducken und dann immer drauf. Und nein, Demut ist das wirklich achtsam sein. Wer ist um mich, über mich? Wer ist da noch da? Und bereitwillig mitzugehen mit dem, der mich führen kann, der weiß, wo es lang geht. Wer demütig ist, der räumt Gott den ersten Platz in seinem Leben ein. Und könnt euch selbst prüfen, wo ihr seid. Ne? Aber es geht mir ja selbst so. Den ersten Platz Gott im Leben und überall, in jeder Situation. Und er ist nicht ständig bemüht, nur seine eigenen Taten zu rechtfertigen. Und damit wird eine wirklich umfassende Lebensauswirkung und Ausrichtung und auch eine ganz innige Gemeinschaft zu dem, der mich gerufen hat, komm, der mich befähigen möchte zu leben, zu diesem Gott hin gemeint. Es wird eine Gemeinschaft beschrieben, demütig sein vor deinem Gott, dass der Mensch umgeben, umschlossen ist von allen Seiten. Ein Mensch, der Gott ehrt und achtet, der überlegt auch sorgfältig. Er überlegt immer wieder neu, ob seine Worte, Taten und Entscheidungen auch so sind, dass sie Gott gefallen, dass sie nach Gottes Willen sind. Und wer nach diesem Wort hier aus Micha 6, Vers 8 lebt, der braucht überhaupt nicht mehr zu fragen, was gut ist. Auch nicht, was er tun sollte. Denn der hat erkannt, was Sache ist. Und er wird sein Leben danach ausrichten. Dieses Wort wurde öfter schon benutzt, auch auf großen Kirchentagen. Und Pfarrer Jörg Zink, der rief einmal in so eine Kirchentagsversammlung hinein, sage nie, du weißt nicht, was du tun sollst. Du weißt es im Grunde schon. Und sage nie, du kannst nichts tun, denn du kannst. Sofern dir nicht etwas anderes wichtiger ist. Was ist mir sonst wichtiger? Wenn mir das wichtig ist, was Gott sagt und von mir will, dann kann ich es auch. In dieser Sache habe ich auch noch ganz lange zu kämpfen und zu tun. Aber ich möchte mich einüben. Die gute Nachricht überträgt diesen Vers 8 zu. Der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, erweist einander Gutes und tut nichts ohne euren Gott. Das ist auch eine gute Übertragung. Eigentlich die beste Zusammenfassung. Gott klagt die Menschen seines Volkes an, weil sie trotz seiner Hilfe ihm immer noch den Gehorsam verweigern. Gehören wir damit dazu? Dabei stellt sich raus, dass große Opfergaben und auch riesengroße Taten kein Ersatz sind zum Leben, das Gott gefällt. Gott will uns selbst, er will uns als ganze Menschen, als Menschen mit Geist, Seele und Leib, Wir reden oft davon, und die Älteren haben es oft auch schon verwendet im Gebet, dass Gott uns segnet an Geist, Seele und Leib, also vollkommen ganz. Und so ist es auch das Interesse von Gott. Er will nicht irgendwelche Dinge, nicht irgendwelche Sachen oder Werke, sondern uns ganz. Seine klaren Forderungen sind Gerechtigkeit verwirklichen, indem wir sein Wort halten. Liebe und Güte im ständigen Miteinander üben und auch wirklich anbringen. Und Gott den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Für uns die Frage, ist das zu hoch gegriffen? Ist das vielleicht zu viel verlangt? Müssen wir nicht auch bedenken, was er für uns getan hat und immer noch tut? Der Prophet Micha begann mit diesen Worten: Hört doch, was der Herr sagt. Der Apostel Jakobus im Neuen Testament, er sagt: Seid aber auch Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das gilt es immer zu bedenken. Und dann kann uns Gott auch als Gemeinde im Volk und Land überall segnen. Wenn wir als die Einzelne auf Gott hören, sein Wort beachten, ihm dienen, kann es auch in der Gemeinde so laufen und dann auch über diese Welt hinaus, jeder in seinem Land und in dieser Welt, Gott den ersten Platz einräumen. Es ist dir gesagt, was gut ist, Mensch. Amen. Amen.